NDR Info. Echo des Tages.
Und das Echo des Tages hat heute diese Schwerpunkte. Waffenruhe. Seit einer Dreiviertelstunde soll in Syrien nicht mehr geschossen werden. Pannenserie. Die Präsidentschaftswahl in Österreich muss noch einmal verschoben werden. Kommunalwahl in Niedersachsen blieb die AfD einstellig. SPD und CDU bewerten den Wahlausgang allerdings sehr unterschiedlich. Wir berichten und kommentieren im Echo des Tages. Mietpreisbremse. Verhaltene Bilanz des Mieterbundes über die Entwicklung in den Metropolen. Fehlzeitenreport. Gesund bleibt, wer zufrieden im Job ist. Wahlkampfpause. Was steckt hinter Hillary Clintons Zusammenbruch? Absetzung. Erdogan befiehlt Entlassung kurdischer Bürgermeister per Dekret. Paralympics in Rio und Nachruf. Die ehemalige Verfassungsgerichtspräsidentin Jutta Limbach ist gestorben. Das Echo des Tages heute mit Gerd Wolf. Vor etwa 45 Minuten ging die Sonne über Syrien unter und nun soll die vereinbarte Waffenruhe gelten, die Russen und Amerikaner am Wochenende in Genf ausgehandelt hatten. Björn Blaschke, unser Korrespondent für die Region live in Kairo. Hält die Vereinbarung? Was kann man sagen?
Naja, bisher ist es schwer zu sagen, ob sie wirklich hält. Sie ist ja gerade erst in Kraft getreten und es hat vorher so viel Feuer gegeben. Nochmal haben offensichtlich alle Beteiligten in die Waffenkammer gegriffen und richtig zugeschlagen. Insofern muss man wirklich sagen, man muss langsam an das Ganze herangehen. Aber das syrische Militär hat nochmal bestätigt, seit 18 Uhr gilt die Waffenruhe und das für eine Woche, wie das syrische Militär gesagt hat.
Sie haben es kurz erwähnt, es hat heftige Luftangriffe heute gegeben, auf Idlib unter anderem, auf Aleppo. Warum wurde noch einmal so heftig gekämpft, kurz bevor die Waffenruhe in Kraft treten sollte?
Na, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass nochmal alle Beteiligten klar machen wollen, wo ihre Stellungen sind. Sie haben auch nochmal versucht, die Stellungen auszubauen oder Positionen zu verbessern. Man muss einfach sagen, das ist normal in einer solchen Situation. Das war bei anderen Feuerpausen, die man eingeführt hatte in Syrien der Fall, dass man nochmal aus allen Rohren gefeuert hat. Aber das ist auch aus anderen Kriegen so immer wieder zu berichten. Ich fürchte, es ist eine traurige Normalität in einer solchen Situation.
Wer kann jetzt auf Hilfe hoffen, wenn die Vereinbarung hält?
Insbesondere die Menschen in Aleppo sollen auf Hilfe hoffen. Man hat ja gesagt, man wolle diese Feuerpause zunächst für 48 Stunden. Das sind die 48 Stunden, vermute ich zumindest, die auch immer die Vereinten Nationen gefordert haben als Feuerpause, um Hilfsgüter und Medikamente nach Aleppo hineinzubringen. Es geht um alle eingeschlossenen Menschen in ganz Syrien. Es sind gut 500.000 Menschen immer noch im Belagerungszustand. Da sind die Menschen in Aleppo nur ein Teil, wenngleich eben ein sehr großer. Man spricht von bis zu 300.000 Menschen, die im Osten Aleppos eingeschlossen sein sollen. Und ich vermute, dass man eben in diesen 48 Stunden, sollte es dann eben tatsächlich zu einer Feuerpause von 48 Stunden kommen, dass man in der Zeit eben auch versuchen wird, diese Menschen zu versorgen.
In Syrien gilt seit wenigen Minuten eine Feuerpause. Wir werden sehen, ob sie hält. Das waren Informationen live von Björn Blaschke, unserem Korrespondenten in Kairo. 4. Dezember. Vielleicht mal sehen, was noch dazwischen kommt. Der 4. Dezember ist jetzt der neue Termin für die Präsidentenwahl in Österreich. Der alte Wahltag, 2. Oktober, musste abgesagt werden, weil die Kuverts, in denen die Stimmzettel gesammelt werden, nicht richtig zugeklebt werden können. Es ist ein weiterer Schlenker in Österreich in einem Abstimmungsprozess, der bislang so einige Kuriositäten aufwies. Aus Wien, Clemens Fehrenkotte.
Neuer Termin, neue Wahlkarten, neue Druckerei, neues Gesetz. Österreichs Politik bemüht sich mit Hochdruck, die Verschiebung der Präsidentenstichwahl vom 2. Oktober auf den 4. Dezember juristisch und organisatorisch so zu bewerkstelligen, dass das Wahlergebnis nicht ein zweites Mal angefochten werden kann. Beide Kandidaten für das höchste Staatsamt reagierten zurückhaltend auf die Entscheidung des obersten Wahlleiters, auf die Entscheidung von Innenminister Wolfgang Sobotka. Er könne wegen eines Produktionsfehlers der Wahlkarten keine einwandfreie rechtskonforme Wahl gewährleisten. Alexander van der Bellen, der von den Grünen unterstützt wird, nannte die Verschiebung bedauerlich, aber sachlich richtig. Denn
es ist unerträglich, sich vorzustellen, dass eine Stimme nach allen Vorschriften ordnungsgemäß abgegeben wird, gültig abgegeben wird, aber der oder die Person, die diese Stimme abgegeben hat, nicht sicher sein kann, dass sie auch gültig im Wahllokal ankommen.
Norbert Hofer, der FPÖ-Spitzenkandidat, beschied der österreichischen Nachrichtenagentur APA, Er nehme es einfach zur Kenntnis. Die Österreicher würden mit der Verschiebung der Stichwahl auf den 4. Dezember keine Freude haben, sagte Hofer am Rande eines Besuchs beim tschechischen Staatspräsidenten Seemann in Prag. Den Wahlkampf werde er wie geplant fortführen. Bereits übers Wochenende hatte sich abgezeichnet, dass wegen der zahlreich aufgetretenen schadhaften Wahlkuverts die Stichwahl nicht wie geplant in 3 Wochen durchgeführt werden könnte. Innenminister Sobotka entschuldigte sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für die Panne mit den fehlerhaften Wahlkarten, bei den Wählern und Kandidaten, um dann an das Parlament zu appellieren.
Da ich keine Möglichkeit habe, aufgrund des Bundespräsidentenwahlgesetzes aus 1971, wo eine Wahlverschiebung nur aufgrund des Todes eines Kandidaten möglich ist, dass ich das Parlament ersuche, die Möglichkeit zu geben, diesen Wahltermin noch einmal zu verschieben.
Dem Gesuch kam die große Mehrheit der Fraktionen im Nationalrat nach. Die Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien, mit Ausnahme von FPÖ-Chef Hans-Christian Strache, sagten zu, bereits auf einer morgigen Sondersitzung des Parlaments das entsprechende Gesetz auf den Weg zu bringen, um die Verschiebung der Stichwahl auf den 2. Adventssonntag zu ermöglichen. Zugleich wollen sie ein neues Wahlregister erstellen, denn wegen der Verzögerung stammt das gültige Register aus dem Frühjahr. Viele Wahlberechtigte seien inzwischen verstorben, zugleich seien zahllose Österreicher inzwischen 16 Jahre alt geworden und damit wahlberechtigt, so der Innenminister. Die FPÖ von Spitzenkandidat Norbert Hofer sprach sich für eine weitgehende Beendigung des Briefwahlrechts aus, was von den übrigen Parteien strikt abgelehnt wird. Hofer-Konkurrent Van der Bellen hatte am 2. Mai die erste Stichwahl knapp gewonnen. Nicht zuletzt wegen der Briefwahlstimmen. Später hob der Verfassungsgerichtshof nach einer Beschwerde der FPÖ das Ergebnis auf. Auf die Frage, ob das internationale Ansehen des Landes durch die nicht klebenden Wahlkuverts und die deshalb verschobene Stichwahl gelitten habe, gab Van der Bellen heute zurück, Zitat, es werden schon ein paar Lacher unterwegs sein, aber mir fallen andere Dinge über andere Länder auch ein. Die wolle er allerdings jetzt nicht sagen. Mit dem Druck der neuen Wahlkarten wird die privatwirtschaftliche Staatsdruckerei beauftragt und nicht mehr diejenige Druckerei, deren Wahlkuverts schadhaft waren.
Präsidentschaftswahlverschiebung in Österreich. Aus Wien berichtete Clemens Fehrenkotte. Wir kommen zur Kommunalwahl in Niedersachsen. Die Landes- und Bundespolitik hat schon mal mit weniger Interesse auf die Wahlergebnisse zwischen Nordsee und Harz geschaut. Jetzt aber, dank der jüngsten AfD-Erfolge, ist die Sache anders. Zwar blieb die AfD im Landesdurchschnitt deutlich unter 10% und will nun möglicherweise gegen das Ergebnis klagen, weil vorab so viele Wahlplakate zerstört worden seien. Aber die anderen Parteien, die bewerten den Wahlausgang sehr unterschiedlich. Aus Hannover, Katrin Riggert.
Stärkste kommunalpolitische Kraft geblieben, Wahlziel erreicht, heißt es bei der niedersächsischen CDU. Allerdings mussten auch die Christdemokraten federn lassen, beispielsweise in Wilhelmshaven. Dort verlor die CDU rund 13 Prozentpunkte und rutschte auf 20% ab. CDU-Generalsekretär Ulf Thiele spricht von Wermutstropfen. Anders als bei den Kommunalwahlen in Hessen sei es der AfD in Niedersachsen nicht gelungen, in den CDU-Hochburgen richtig Fuß zu fassen, auch weil die CDU auf einen personalisierten Wahlkampf gesetzt habe.
Also den Einzelkandidaten der CDU, denen die Möglichkeit gegeben, in ihrem persönlichen Umfeld, in ihren Dörfern, in ihren Straßenzügern für sich persönlich zu werben. Und dadurch, glauben wir, haben wir die Wählerbindung an unsere Wählerschaft erhöht.
Anders als die CDU habe die SPD zusammen mit ihrem grünen Koalitionspartner im Land herbe Einbußen hinnehmen müssen. Dieser Stimmungstest habe gezeigt, so Thiele, dass Rot-Grün in Niedersachsen derzeit keine Mehrheit habe. SPD-Generalsekretär Detlef Tanke räumte zwar Verluste ein, bei den Direktwahlen habe es aber hervorragende Ergebnisse gegeben. So seien 4 SPD-Kandidaten bereits im ersten Wahlgang zu Landräten gewählt worden. Insgesamt bleibt die SPD landesweit mit rund 31% zweitstärkste Kraft in den Kommunalparlamenten. Warum die Sozialdemokraten aber beispielsweise in der Hafenstadt Emden um 20% abgerutscht sind, dafür hatte Tanke keine Erklärung.
Ich bitte nach wie vor um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht für jede Kommune in Niedersachsen eine tiefgreifende Analyse vorlegen kann.
Mit einem Minus von fast 3,5% gegenüber der letzten Kommunalwahl erreichten die Grünen knapp 11%. Das gute Ergebnis damals sei aber auch vom Reaktorunglück in Fukushima bestimmt gewesen, sagte der Landesvorsitzende Stefan Körner. Er sei deshalb zufrieden.
Wir sind trotz Mandatsverlusten weiter die drittstärkste Kraft im Land.
Als einzige der im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien konnte die FDP Stimmen hinzugewinnen. Auch wenn sie landesweit knapp unter 5% blieb, spricht Generalsekretär Gero Hocker von einem guten Ergebnis.
Wir haben auch flächendeckend, ich glaube mit ein oder zwei Ausnahmen, wieder Fraktionen. Das ist eine ganz wichtige Situation, weil das natürlich die Arbeit vor Ort erleichtert, in den Kreistagen, in den Gemeinderäten, in den Stadträten.
Die AfD hat mit 7,8% ihr selbstgestecktes Ziel eines zweistelligen Ergebnisses nicht erreicht. Von Delmenhorst bis Wolfsburg, seine Partei habe in zahlreichen Städten deutliche Erfolge feiern können, sagte Landeschef Armin Paul Hampel.
Uns war klar, dass wir mit einer Größenordnung von 2300 Mitgliedern in Niedersachsen nicht so in die Fläche wirken können. Die kleinen Gemeinden haben wir teilweise einfach mangels Masse noch nicht erreichen können.
Die Vertreter der etablierten Parteien haben heute nochmals eine Zusammenarbeit mit der AfD abgelehnt. Die Generalsekretäre von CDU und SPD erklärten, es gehe jetzt darum, die AfD bei der konkreten politischen Arbeit vor Ort zu entzaubern.
Was war das denn nun für eine Wahl? Emden, Varel, Delmenhorst, überall holten Parteien oder Vereinigungen Stimmen, die sich ganz bewusst von den Etablierten abgesetzt haben. CDU und SPD, die verloren weniger, als viele befürchtet hatten vorher, können sich also die sogenannten großen Altparteien noch einmal zurücklehnen? Der Kommentar im Echo des Tages von Martin Reckwig.
Nein, dramatisch sind die Ergebnisse dieser Wahl gewiss nicht. Politische Erdrutsche, die sehen anders aus. So wie in Mecklenburg-Vorpommern vor einer Woche oder besonders am großen Wahlsonntag im März dieses Jahres, als die AfD zweistellig gleich in drei Länderparlamente einzog. Diese Wahl ist für die etablierten Parteien gesichtswahrend ausgegangen, und zwar für alle. Ein paar Verluste hier, ein paar kleine Erfolge dort. Kein richtiger Sieger, aber auch keine Verlierer. So schlug heute die Stunde der Schönredner und Schönfärber. Sie alle haben sich die wenigen Rosinen rausgepickt. Insofern also eine ganz normale Kommunalwahl im Land zwischen Harz und Nordsee. Wenn es um die Wahlen für Stadt- oder Gemeinderäte und Kreistage geht, dann ist die Bundespolitik erstmal weit weg. Dann schlägt mancherorts die Stunde von besonders engagierten oder besonders auffälligen Lokalpolitikern. So ist in Niedersachsen eine neue, in allen Farben schillernde politische Landkarte entstanden. Der Nordwesten zeigt zwei auffällige Tupfer. In Emden hat eine Wählervereinigung den Absturz der SPD um gleich 20% ausgelöst. Mit Bürgern, die sich erklärtermaßen für konkrete Projekte in ihrer Stadt einsetzen. In Varel erlebt das ehemalige SPD-Schlachtross Karl-Heinz Funke eine politische Wiederauferstehung mit einer Gruppe namens Zukunft Varel. Hier wie dort gibt es ein Sammelbecken für Protestwähler, die sich nicht den Populisten am rechten Rand angeschlossen haben, sondern selbst die Sache in die Hand nehmen wollen. So ganz normal war diese Wahl also doch nicht. Wenn man genau hinschaut, dann haben sich die Gewichte erheblich verschoben. Mit der AfD hat sich ein neuer politischer Faktor auf der Landkarte festgesetzt, der erstmal bleiben wird. Zwar kein flächendeckender Erfolg, die Populisten sind längst nicht in allen Gemeinden und Städten eingesickert. Aber ein Fleckenteppich ist entstanden mit deutlichen AfD-Klecksen im Osten des Landes. Da, wo die sozialen Probleme groß sind, wo die wirtschaftliche Entwicklung stagniert und die Bevölkerung zurückgeht, also die Perspektiven eher düster sind in Städten wie Goslar, Helmstedt, Wolfenbüttel oder als eine der wenigen Städte im Westen des Landes Delmenhorst. Das Signal der Wähler auch in Niedersachsen ist klar und verständlich. Die Politik soll mehr für den Zusammenhalt in der Gesellschaft tun. Sie soll das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg und den sozialen Problemen stärker beachten. Sie soll mehr auf die Bürger hören. Das ist sicherlich ein Grund für den Erfolg der AfD. Wo das Gefühl des Abgehängtseins überwiegt, da kann sie punkten. Sie bietet sich den Menschen als Stimmungsmacher gegen Fremde und gegen die Etablierten an, als Sprachrohr mit den einfachen Wahrheiten. Die AfD aktiviert Menschen und sei es nur, um Protest auszudrücken. Das ist demokratisches Recht. Es wird sich erweisen, ob sie in der Lage ist, Kernerarbeit auf dem Lande zu leisten, sich tatsächlich für die Belange der Bürger vor Ort zu engagieren. Oder ob die einfachen Rezepte zur Bewältigung der Flüchtlingsfrage über kurz oder lang nicht mehr ausreichen und die Parolen gegen Weltoffenheit nicht mehr weiterhelfen. Die sind nämlich am Ende unmenschlich. Die Niedersachsenwahl hat gezeigt, dass es ein Rezept gegen Rattenfängerei gibt. Wo sich Bürger für ihr Gemeinwesen einsetzen und sich politisch engagieren, Da haben die Populisten mit den einfachen Botschaften kaum eine Chance.
Martin Reckwig kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Wir sind ernüchtert. So urteilt der Deutsche Mieterbund, wenn er gefragt wird, wie sich die sogenannte Mietpreisbremse in den deutschen Metropolen ausgewirkt habe. Die Hoffnungen in die Verordnung hätten sich nicht erfüllt, sagen die Mieterschützer. Aus Berlin, Carsten Zumack.
200 bis 300 € mehr als erlaubt kassieren Vermieter in Frankfurt am Main für eine Dreizimmerwohnung. Das ist keine Seltenheit. Und in Berlin, München oder Hamburg sieht es nicht viel besser aus. Ein Jahr nach ihrer Einführung wirkt die Mietpreisbremse kaum, beklagt der Direktor des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mietpreisbremse nicht wie erhofft wirkt, sondern wir sind in gewisser Weise ernüchtert, weil wir festgestellt haben, dass doch in sehr vielen Fällen die Angebote deutlich jenseits der Grenze der Mietpreisbremse liegen.
Der Mieterbund hatte 2 wissenschaftliche Untersuchungen in Auftrag gegeben. Dabei ging es um Stichproben in einem Internet-Immobilienportal für 4 deutsche Großstädte. Das Ergebnis nicht repräsentativ, aber verheerend. Denn in mehr als 100.000 Fällen seien die zulässigen Obergrenzen überschritten worden. Vor allem private Vermieter würden die Regelung ignorieren, heißt es. Besonders eklatant sei die Kluft zwischen der ortsüblichen Vergleichsmiete und den Angeboten in Frankfurt am Main und Berlin. Die Wohnungsunternehmen kassieren laut Untersuchung zwischen knapp 30 und knapp 50% mehr als erlaubt, rechnet Arndt von Bodelschwing vom Forschungsinstitut Regio Kontext hoch.
Das Problem für uns ist das gleiche Problem, das auch die Marktakteure haben, vor allem die Mietwilligen, die Mietinteressenten haben. Man hat keine Transparenz über den vorherigen Mietvertrag und kann prüfen, ob das eigentlich rechtens ist, dass dieses Angebot auf diesem Niveau liegt oder nicht.
Der Deutsche Mieterbund fordert hier von der Politik Nachbesserungen. Es müsse offengelegt werden, wie viel Geld der Vormieter für die Wohnung bezahlt hat. Nur so ließen sich Verstöße gegen die Regelungen für jedermann erkennen und nachweisen. Darüber hinaus, so Mieterbund-Direktor Lukas Siebenkotten, müsste die Mietpreisbremse anders als bisher künftig bundesweit gelten. Außerdem sieht er noch zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher in dem Gesetz. Ein Beispiel:
Ich vermiete die Wohnung erneut, nachdem ein anderer ausgezogen ist, und darf nach der Ausnahmeregel weiter die zu hohe Miete nehmen, wenn ich vorher schon eine zu hohe hatte. Dieser Ausnahmetatbestand muss weg. Alle, die wieder vermieten, müssen die Mietpreisbremse einhalten, das heißt nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete fordern.
Die Politik müsse hier nachbessern, und zwar bis zur Bundestagswahl im kommenden Herbst, fordert der Deutsche Mieterbund.
Zufriedenheit im Job sorgt für gute Gesundheit. Das ist das Ergebnis des diesjährigen bundesweiten Fehlzeitenmonitors, den die AOK vorgelegt hat. In Berlin, Christoph Pressel.
Eine miese Stimmung gefährdet die Gesundheit und kostet Geld. Jeder Vierte, der die Unternehmenskultur an seinem Arbeitsplatz schlecht bewertet, ist auch mit der eigenen Gesundheit nicht zufrieden. Das ist das Ergebnis des Fehlzeitenreports der Krankenkasse AOK. Wer sein Unternehmen positiv wahrnimmt, ist deutlich weniger krank. 2/3 derer, die sich bei ihrer Arbeit unwohl fühlen, haben psychische oder physische Beschwerden. Bei denen, die zufrieden sind, ist es nur 1/3. Arbeitnehmer wünschen sich vor allem, dass das eigene Unternehmen hinter ihnen steht, der Vorgesetzte bei guter Arbeit Lob ausspricht, sie an Entscheidungen beteiligt werden und Gehalt und Sozialleistungen stimmen. Die Experten der AOK weisen darauf hin, dass Unternehmen von einer guten Unternehmenskultur profitieren. Mitarbeiter sind motivierter, fehlen seltener, das spart Geld. 2015 stiegen die Fehlzeiten insgesamt leicht an. Diesen Trend gibt es seit Jahren. Im Schnitt meldete sich ein Beschäftigter für 19,5 Tage ab. 2015 waren vor allem Erkältungen und Grippe für den Anstieg verantwortlich. Psychische Krankheiten nehmen auch zu. Für den Fehlzeitenreport wertete die AOK die Daten von 12 Millionen Mitgliedern aus.
Die Bilder, die gestern Abend auch hier im Fernsehen zu sehen waren, haben zweifellos viele Fragen aufgeworfen. Hillary Clinton in New York, wegsackend, gestützt von Helfern, in ein Auto verfrachtet, abgeschirmt vom Secret Service. Wie krank ist die demokratische Präsidentschaftskandidatin wirklich, bei der nun eine Lungenentzündung diagnostiziert worden sein soll? Das wird nun ausführlich in den US-Medien und sicherlich auch im Team ihres Konkurrenten debattiert. Und es zeigt, was dieser US-Wahlkampf vor allem ist: gnadenlos.
Angriffe auf Hillary Clintons Leistungsfähigkeit und Zweifel an ihrem Gesundheitszustand gehören seit Monaten praktisch zum Standardrepertoire von Donald Trumps Wahlkampfteam. Der Kandidat selber hat sie in den letzten Wochen immer wieder wiederholt.
I think she doesn't have the stamina.
I watched Hillary, who doesn't have the strength or the stamina.
Hillary Clinton does not have the stamina.
Clinton habe nicht die Kraft, um Präsidentin zu sein. Doch jetzt, wo Clinton tatsächlich krank ist, ist Trump ausgesprochen zurückhaltend und geradezu respektvoll.
Something's going on, but I just hope she gets well and gets back on the trail and we'll be seeing her at the debate.
Irgendetwas passiere da, sagte Trump im Sender Fox News, aber er hoffe nur, dass Clinton bald wieder gesund ist, wieder ins Rennen einsteigen kann und bei den Fernsehdebatten dabei sein wird. US-Medien berichten übereinstimmend, dass es eine strenge Anweisung an alle Mitarbeiter im Trump-Lager gegeben habe, Clintons Gesundheitszustand nicht zu kommentieren. Offenbar glaubt man dort, dass der Zwischenfall Clinton auch so schon genug schadet. Tatsächlich tut man sich im Clinton-Lager schwer, die Ereignisse irgendwie positiv darzustellen. Die Kandidatin hat für 2 Tage alle Termine abgesagt, mitten in der heißen Wahlkampfphase. Und all die Fragen der letzten Wochen nach ihrer Leistungsfähigkeit scheinen auf einmal durchaus berechtigt. Bakari Sellers, ein Clinton-Unterstützer, sagte zwar im Sender CNN, bei dieser Frau ist eine Lungenentzündung diagnostiziert worden, aber sie hat sich zusammengerissen, so wie die meisten Frauen in diesem Land. Die lutschen nicht ihren Daumen und legen sich ins Bett, wenn es ihnen schlecht geht. Die stehen auf und gehen zur Arbeit. Das Problem ist nur, dass die Krankheit Clinton eben doch überfordert hat und das äußerst öffentlich. Clinton und Trump waren zuletzt immer wieder kritisiert worden, weil sie nur sehr wenig Informationen über ihren Gesundheitszustand preisgegeben haben und das, obwohl sie zu den ältesten Kandidaten in der Geschichte der USA gehören. Clinton wird bald 69 Jahre alt, Trump ist 70. Und das führe zu berechtigten Fragen, ist jetzt immer wieder in den amerikanischen Medien zu hören. Bei CNN zum Beispiel sagte der Medizinjournalist Sanjay Gupta, es muss ein Gleichgewicht geben, die Kandidaten haben ja auch ein Recht auf Privatsphäre. Aber wenn es um Herz, Lunge und Gehirn geht, was die Leistungsfähigkeit und das Urteilsvermögen beeinflusst, das ist wichtig. Trump will jetzt offenbar punkten, indem er seine eigene Stärke betont, ohne direkt auf Clintons derzeitige Schwäche einzugehen. Er teilte mit, er habe gerade erst eine ausführliche Untersuchung hinter sich gebracht und er werde alle Daten in den kommenden Tagen veröffentlichen.
Rolf Bühlmann in Washington. Präsident Erdogan lässt die türkischen Behörden weiter willkürlich gegen Kurden vorgehen. Per Dekret wurden 28 gewählte Bürgermeister abgesetzt. Außerdem wurde ein noch entschlosseneres Vorgehen gegen die PKK in der Türkei und gegen die Kurden in Nordsyrien angekündigt. Aus Ankara berichtet Reinhard Baumgarten.
Seit Sonntag regieren regierungsnahe Beamte in 28 Rathäusern der Türkei. Die demokratisch gewählten Bürgermeister wurden per Dekret abgesetzt. Wir können das nicht hinnehmen, sagt der HDP-Abgeordnete Nihat Akdoğan. Das sind die gewählten Bürgermeister der Menschen hier. Es kann nicht sein, dass Leute aufgrund 2 Unterschriften zu Bürgermeistern werden. Das kann sehr wohl sein, sagt Präsident Erdogan. Und es hätte schon viel früher geschehen müssen, unterstrich er am Montagvormittag. Es müsse verhindert werden, dass Bürgermeister und Stadträte Terrororganisationen unterstützten. Gemeint sind damit die Gülen-Bewegung sowie die PKK. Wichtig bei der Bekämpfung der Terrororganisationen ist die Auflösung ihrer Strukturen, die sich im Beamtenapparat breitgemacht haben. Im Rahmen des Ausnahmezustands haben wir schnell Maßnahmen ergriffen. Dasselbe gilt für die Strukturen der PKK in öffentlichen Institutionen. 4 der abgesetzten Bürgermeister sollen Verbindungen zu Gülen gehabt haben, 24 zur PKK. Per Dekret Sachwalter einzusetzen sei nicht demokratisch, kritisiert Kadir Konuk, stellvertretender Bürgermeister der lange umkämpften Stadt Cizre. Dieses Gesetz widerspricht vollkommen den demokratischen Schritten, die unser Land jetzt am dringendsten braucht, vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Präsident Erdogan ist entschlossen, die richtigen Schritte einzuleiten. Zehntausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind suspendiert oder entlassen worden. Nach dem Putsch hat es zunächst mutmaßliche Gülen-Anhänger getroffen. Nun betrifft die sogenannte Säuberung auch vermeintliche PKK-Sympathisanten. Ende vergangener Woche verloren 11.500 Lehrer im Südosten des Landes ihren Job.
Türkiye'yi PKK belasından kurtarmakta kararlıyız.
Wir sind entschlossen, mit unseren Sicherheitskräften sowie unseren Brüdern und Schwestern in der Region den PKK-Ärger in der Türkei auszulöschen, verspricht der 62-jährige Erdogan.
Renat Baumgarten in Ankara. Und der Sport im Echo des Tages, Paralympics. Was bisher heute in Rio geschah, die Zusammenfassung von Mats Nicholsen.
Valentin Baus gehört zu den talentiertesten Tischtennisspielern im paralympischen Sport. Der Rollstuhlfahrer ist 20 Jahre jung und seit heute Silbermedaillengewinner.
Ich bin mit Silber super happy. Erstmal dabei, Riesengefühl. Und ich freue mich auch schon dann wieder in 4 Jahren, dass ich da nochmal neu angreifen kann.
Die sehbehinderte Leichtathletin Katrin Müller-Rottgart hätte heute fast ihre zweite Medaille in Rio gewonnen. Über die 100 Meter war sie mit ihrem Begleitläufer zu Bronze gesprintet. Auf der 200 Meter Distanz reichte es knapp nicht zu Platz 3.
Und wir hatten nun mal leider auch noch dazu das Pech von Bahn 1, wo die Kurve sehr, sehr eng ist. Das ist deutlich schwieriger zu laufen und darum hat es eben leider zum Platz 4 nur gereicht. Auf der anderen Seite sind wir damit auch sehr zufrieden.
Die Rollstuhlbasketballerinnen sind nach dem Erfolg gegen Argentinien Sieger ihrer Vorrundengruppe und haben damit morgen im Viertelfinale einen relativ leichten Gegner. Die sehbehinderte Schwimmerin Maike Schnittger hat gute Medaillenchancen. Im Vorlauf über die 400 Meter Freistil schwamm sie die drittbeste Zeit.
Eines ihrer ganz großen Themen war die Gleichberechtigung. Dass sie als bislang einzige Frau es an die Spitze des Bundesverfassungsgerichtes geschafft hat, das war sicherlich ein großer Schritt für die Emanzipation in diesem Land. Jetzt ist Jutta Limbach gestorben, sie wurde 82 Jahre alt. Ein Nachruf von Bernd Wolf in Karlsruhe.
1994 trat die Berliner Juraprofessorin mit 60 die Nachfolge Roman Herzogs an. Die Berufung ins Amt verdankt Jutta Limbach ihrer Ansicht nach der Tatsache, dass sie eine Frau war.
Und das bedeutet mir in der Tat eine Verpflichtung. Zum Ersten nämlich, meine Frau zu stehen. Und zum Zweiten, immer zu schauen, wo sind die jungen Frauen nach mir, die an die eine oder andere Stelle treten werden, die jetzt Frauen oder noch immer Männer innehaben.
Sie kam auf einem SPD-Ticket nach Karlsruhe. Zuvor war die dreifache Mutter ab 1989 in Berlin unter Walter Momper Justizsenatorin. Nur anfangs gab es für die neue Richterin den durchaus abschätzig gemeinten Spitznamen Miss Marple. Im Laufe ihrer 8-jährigen Amtszeit erarbeitete sie sich andere Attribute. Rational, mutig, streitbar für den Rechtsstaat, intellektuell scharfsinnig, dabei fröhlich und kommunikativ. Die Akzeptanz ihres Gerichts in der Öffentlichkeit wollte sie stärken. Unter ihr gab es die erste Pressesprecherin des Verfassungsgerichts.
Das Bundesverfassungsgericht spricht Recht im Namen des Volkes. Das bedeutet nun nicht, dass sich das Gericht in seinem Verfassungsverständnis an dem Mehrheitswillen der Bevölkerung zu orientieren hätte. Die Demoskopie hat in der Gerichtsbarkeit zum Glück keine Abnehmerin.
Unfreiwilliger Beleg hierfür waren einige erstaunliche, aber von radikaler Grundrechtstreue geprägte Entscheidungen, etwa die zu Soldaten sind Mörder, zur Kriminalität der DDR-Regierung, Stichwort Schießbefehl, zu den Stasi-Agenten, zum Existenzminimum der Kinder, zur Zulässigkeit von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Beifall aus der konservativen Ecke gab es für die Sozialdemokratin selten. Edmund Stoiber.
Vom Soldatenurteil, meine Damen, meine Herren, bis zum Sitzblockadenurteil, bis zum Haschurteil, das sind alles Urteile, die im Grunde genommen an dem Mehrheitsgefühl der Menschen in Deutschland vorbeigehen, weil sonst fühlt sich die Mehrheit geistig nicht mehr zu Hause.
1999, also als sie noch Richterin war, und dann 2004, war Limbach sogar für das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch. Dann 2002, nach 8 Jahren unter der roten Robe, war Schluss. Limbach war 68. Sie wurde Präsidentin des Goethe-Instituts Internationes. Die deutsche Sprache lag ihr immer besonders am Herzen. Mit Limbach verstarb das bisher markanteste weibliche Gesicht des Bundesverfassungsgerichts. Eine glänzende Karriere, wenn man ihren eigentlichen Berufswunsch kurz vor ihrem Abitur kennt.
Ich werde Journalistin, politische Redakteurin werden. Und da hat mir ein väterlicher Freund gesagt, wenn du politische Redakteurin werden willst, dann musst du Ahnung von Staatsrecht haben. Also habe ich dann Jura studiert, rein aus Zweckmäßigkeitsgründen, wie 99% meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen auch.
Jutta Limbach starb am Samstag mit 82 50 Jahren friedlich im Kreis ihrer Familie in ihrer Heimatstadt Berlin.
Jutta Limbach ist gestorben und mit diesem Nachruf endet das Echo des Tages heute an diesem Montag. Der Redakteur im Studio wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.